Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir haben letztes Mal begonnen mit dem zweiten Teil des Lukas-Evangeliums. Der erste Teil geht von Kapitel 1 bis 9, Vers 50 und zeigt, Jesus Christus ist aus der himmlischen Herrlichkeit auf Besuch gekommen in dieser Welt. Und ab 9, Vers 51 beginnt der zweite Teil bis zum Schluss und da wird gezeigt, wie der Herr Jesus aus dieser Welt wieder zurückgeht in die himmlische Herrlichkeit über Jerusalem, wo er leiden sollte. Und wir sind in diesem ersten von fünf Teilen. Im zweiten Hauptteil des Lukas-Evangeliums sind wir gekommen bis Kapitel 10, Vers 16. Jetzt würden wir lesen von Kapitel 10, Vers 17 weg. Das ist also gerade, wenn man diesen Teil eben systematisch untersucht, besteht er eigentlich aus drei und drei Abschnitten, die sich, wie wir das schon früher gesehen haben, ständig harmonisch widerspiegeln. Also, was wir jetzt lesen, ab Vers 17, spiegelt sich dann gleich mit diesem ersten Abschnitt, ab 9, Vers 51, und dann der nächste Abschnitt mit 57 bis 62 in Kapitel 9 und so weiter. Darf ich bitten, 10, Vers 17, und zwar bis Kapitel 10, Vers 37.
Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater, und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn, und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
Vielen Dank. Wir sehen in Vers 17, die 70, die der Herr ausgesandt hatte, kehren jetzt zurück von einer ersten Missionsarbeit. Das haben wir letztes Mal gesehen, das ist dieser Abschnitt, Kapitel 10, 1 bis 16. Der Herr schickt die 70 aus. Nebst dem, dass er ja schon früher die 12 Apostel ausgesandt hatte als Missionare. Diese 70, die ausgesandt werden, findet man nur im Lukas-Evangelium. Das ist also in keinem anderen Evangelium sonst noch wiedergegeben. Man kann darum auch sagen, dieser Abschnitt, den wir letztes Mal angeschaut haben, wo der Herr die 70 aussendet, gewissermaßen wie Schafe unter die Wölfe, hat er gesagt, mit dem Auftrag zu heilen und auch mit der Verheißung, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist. Dieser Abschnitt ist Sondergut, also eine Erzählung, die man nur im Lukas-Evangelium findet. In dem Zusammenhang ist es interessant, dass auch dieser erste Abschnitt, wo wir gesehen haben, dass der Herr sich bereit macht, um zurückzukehren in den Himmel, das ist auch Sondergut von Lukas. Und wir werden gleich sehen, dieser Abschnitt, den wir jetzt betrachten, ist auch Sondergut. Und dann der dritte Abschnitt, wo es dann um den Samariter geht, ist auch Sondergut. Also sieht man, wie das alles harmonisch komponiert ist. Sondergut, etwas, was man in anderen Evangelien findet, Sondergut. Sondergut, was man auch findet in den anderen Evangelien und wieder Sondergut. Und nun ist es so, dass dieser Abschnitt eben sich spiegelt mit dem ersten Abschnitt. Kann nochmals jemand lesen, den ersten Abschnitt 9,51.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen, da sandte er Boten vor sich her.
Ja, danke. Also da geht es ausdrücklich um seine Himmelfahrt. Die Tage seiner Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit erfüllen sich. Und jetzt geht er diesen Weg über Jerusalem in die himmlische Herrlichkeit. Und nun ist es interessant, die 70 kommen zurück und freuen sich, dass die Dämonen ihnen untertan sind in ihrem Dienst. Und der Herr sagt, liest jemand Vers 18?
Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden.
Danke. Also, der Herr Jesus sagt, dass er gesehen hat, wie der Satan eben ein völlig besiegter Feind ist. Er sah ihn vom Himmel fallen. Merken wir den Kontrast? Der Sohn Gottes, der zurückgeht in den Himmel. Und da haben wir den Satan, der aus dem Himmel hinausgeworfen wird. Ja, da ist jetzt die Frage, ist das in der Zukunft, was der Herr gesehen hat, oder ist das in der Vergangenheit? Ja, wie? Hättest du eine Begründung?
Ja, weil der Satan hat ja immer noch Zugang, bis der Herr wiederkommt im Himmel.
Genau.
Der
Satan hat jetzt noch Zugang in den Himmel und er wird in der Zukunft herabgeworfen werden. Und hier geht es eben darum, dass der Herr sagt, dass die Macht des Feindes eben eine gebrochene Macht ist. Und die wird endgültig gebrochen noch in der Zukunft. Schlagen wir mal auf, Offenbarung 12. Und zwar sieht Johannes dort den Teufel als den großen feuerroten Drachen. Kann jemand lesen ab Vers 7?
Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.
Und jawohl, und dann vielleicht noch Vers, noch ein bisschen weiter.
Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat.
Danke. Also, hier sehen wir diesen zukünftigen Sturz. Und als Folge dieses Sturzes wird dann die große Drangsal losgehen. Das sind diese 3,5 letzten Jahre vor der Wiederkunft des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Und es ist so, dass, das haben wir nicht gelesen in Vers 6, gerade vorher, da wird von dieser Frau mit der Sternenkrone, die am Anfang des Kapitels hier beschrieben wird, gesagt, und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hat, damit man sie dort ernähre 1260 Tage. Und diese Zahl von Tagen entspricht 3,5 Jahren. Diese Frau genau ist ein Bild von Israel. Israel, diese Nation, die den Messias hervorbringt. Und darum wird dann in Kapitel 12, Vers 4 gesagt von dieser Frau, dass sie ein männliches Kind, das alle Nationen weiden soll, gebiert. Vers 4 und 5, das ist der Messias. Aus Israel ist der Messias gekommen. Aber dann wird in Vers 6 gesagt, dass diese Frau, und das ist Israel nun in der Zukunft, in die Wüste fliehen wird. Das ist, wie du sagst, der gläubige Überrest aus Israel, der gerade unmittelbar vor der großen Drangsal, aufgrund von Matthäus 24, auf die Berge fliehen wird. Und dann gehen sie hinüber nach Jesaja 16 in die Wüste von Moab. Und dort werden sie bewahrt. Und darüber spricht dann eben Kapitel 12, Vers 13. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hatte. Und der Frau wurden die zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird. Eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Das ist die Übersetzung des aramäischen Ausdrucks in Daniel 7. Dort findet man den Ausdruck auch im aramäischen Text von Daniel, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Und da muss man wissen, aramäisch Idan heißt Zeit und auch Jahr. Also eine Zeit und dann der Dual, Idanayin, das sind zwei Zeiten gemeint, und eine halbe Zeit, das ist ein halbes Jahr, das gibt wieder diese 3 Jahre. Also, das ist zukünftig und hier wird dieser Sturz des Satans gesehen und wird auch gleich klar gemacht, er hat bis heute noch Zugang in den Himmel und verklagt die Gläubigen. In der gleichen Art, wie wir das aus Hiob 1 und 2 wissen. Er klagt die Gläubigen an, aber das wird zum Ende kommen, er wird vom Himmel gestürzt werden. Und das ist gewissermaßen sein Abgang in Raten. Nicht wahr? Es gab schon einen ersten Sturz, wann?
Bevor der Mensch erschaffen wurde.
Genau, und zwar wird dieser Sturz beschrieben in
Hesekiel 28.
Aber nicht der Sturz auf die Erde, sein Fall wird aufgeschrieben in Hesekiel 28, richtig, ab Vers 12. Und dann, hast du gesagt? Jesaja 14, ja genau. Dort findet man seinen Sturz auf die Erde. Es ist so, in Hesekiel 28, dort geht es zuerst um den Fürsten von Tyrus. Und dann wird über diesen Geist gesprochen, der den Fürsten im Griff hatte. Und das ist der Satan. Und genau analog in Jesaja 14 geht es eigentlich um den König von Babylon in der Endzeit. Und dann um diesen Geist, der ihn im Griff hielt. Und das ist der Satan. Und darum geht der Prophet plötzlich über vom König von Babylon hinüber und beschreibt den Fall von Satan. Jesaja 14, Vers 12, könnt jemand lesen?
Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Todesreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube.
Danke. Also, da wird klar gemacht, dass dieser Glanzstern, in Hesekiel 28 wird er genannt Cherub, das ist eine ganz besonders hohe Klasse von Engeln, Thronengeln Gottes, dass dieser Engel sein wollte wie Gott. Und dadurch wurde er gestürzt, und zwar auf die Erde, zur Erde gefällt. Das war, kann man sagen, die erste Phase in seinem Abgang in Raten. Und mit dem, dass dann der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er den Satan durch sein Kreuz zunichte gemacht. Das können wir nachlesen in Hebräer 2. Sascha, könntest du uns vorlesen Vers 14 und 15?
Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer wirksam setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden.
Danke. Also da wird klar gesagt, dass der Jesus den zunichte machte, der die Macht des Todes hat oder beziehungsweise hatte, das ist der Teufel. Und so wurde die Macht Satans gebrochen auf Golgatha am Kreuz. Und die nächste Phase in seinem Abgang ist eben, was wir gesehen haben in Offenbarung 12. Er wird definitiv aus dem Himmel geworfen, nochmal auf die Erde, aber so, dass er nicht mehr in den Himmel zurück kann zum Anklagen. Und die nächste Phase in seinem Abgang
vom tausendjährigen Reich wird er in den Scheol geworfen und versiegelt, dass er tausend Jahre lang nicht mehr verführen kann.
Jawohl, zu Beginn des tausendjährigen Reiches wird er in den Scheol? Oder wohin wird er gestürzt?
Totenreich.
Abyssos. Offenbarung 20, Vers 1. Ja, gerne.
Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes.
Und hier, Abgrund ist auf Griechisch Abyssos. Ja, weiter.
Und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihm, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Und nach diesen muss er für kurze Zeit losgelassen werden.
Jawohl. Also während des tausendjährigen Reiches wird der Satan im Abyssos gebunden sein. Nun, du hast, Carmine, gesagt, Totenreich. Falsch ist das nicht, aber es ist eben so, Totenreich ist im Neuen Testament das Wort Hades. Und das wird für Engel nie gebraucht. Und zwar aus dem Grund, weil Engel gar nicht sterben können. Hades wird immer gebraucht für die Menschen. Wenn sie sterben, kommen sie in den Hades. Für die verlorenen Menschen, die nicht mit Gott versöhnt sind während ihres Lebens, bedeutet Hades der Ort, der Gefängnis genannt wird, in 1. Petrus 3. Und in Lukas 16, in dieser Geschichte vom reichen Mann und dem Lazarus, dort wird dieser Ort genannt Hades. Aber auch Ort der Qual. Aber das darf man nicht verwechseln mit der Hölle. Das ist nicht die Hölle. Und dort ist quasi der verlorene Mensch eben im Gefängnis und wartet auf das letzte Gericht. Und jetzt ist es so, in Römer 10 wird das Wort Abyssos auch verwendet für das Totenreich. Und das macht klar, dass eigentlich der Hades, der Verlorenen, ist der gleiche Ort, wo auch der Satan gebunden sein wird, im Abyssos. Aber eben, ich habe das einfach so unterschieden, weil bei den Engeln nie gesagt wird Hades, sondern Abyssos. Ja, Philipp?
Also ist es so, dass eben bei dem reichen Mann und dem reichen Mann im armen Lazarus, dort ist er so, und Lazarus wurde in den Schoß Abrahams gehoben. Also das heißt ja ins Paradies, zum Herrn. Aber der Körper wartet ja immer noch auf die Auferstehung. Also der ist noch nicht auferstanden.
Ja.
Ist es dann auch in dieses Totenreich oder ist es falsch?
Es ist so. In Lukas 16, in dieser Geschichte, übrigens nicht ein Gleichnis, weil in Gleichnissen kommen nie Eigennamen vor und historische Personen wie dort, Abraham, Mose, die Propheten, also es ist eine Geschichte. Und dort kommt der reiche Mann in den Hades, genannt Ort der Qual. Der gläubige Mann, der gerettete Mann, dieser arme Lazarus, der kommt in den Schoß Abrahams. Und das ist bei den Rabbinern ein Ausdruck, der gleichbedeutend benutzt wurde wie das Wort Paradies. Sie sprachen vom Paradies und vom Schoß Abrahams. Also der kam ins Paradies. Und um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, aber nachher wird alles klar, auch das Paradies wird in der Bibel Hades genannt. Der Jesus ging ja nach seinem Sterben ins Paradies. Er sagt dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Aber in Apostelgeschichte 2 wird gesagt, wird dieser Ort, wo seine Seele war, in diesen drei Tagen, wird genannt Hades. Also, aufgepasst. Hades ist ein weit gefasster Begriff. Er bedeutet den Zustand des Todes. Für die Verlorenen bedeutet er das Gefängnis, der Ort der Qual. Für die Erretteten bedeutet es das Paradies, der Schoß Abrahams. Der dritte Himmel nach 2. Korinther 12. Und das bedeutet also höchste Glückseligkeit. Und jetzt kommt eben noch etwas dazu. Im Alten Testament, was ist das entsprechende Wort für das neutestamentliche Wort Hades?
Sheol.
Im Alten Testament haben wir das hebräische Wort Sheol, genau. Und das wird eben auch gebraucht wieder für die Gläubigen und für die Ungläubigen. Eben, es ist die gleiche Bedeutung wie Hades. Aber es kommt noch etwas dazu. Das Wort Sheol wird auch verwendet für das Grab. Also das Grab wird auch Sheol je nach Stelle genannt. Und in dem Zusammenhang wird gesagt, wer wird dich im Sheol loben? Und da wird gesagt, quasi im Sheol, da gibt es kein Erinnern und da gibt es kein Loben. Und dann ist gemeint das Grab. Ich war auf dem Friedhof, ist es wirklich still. Und dort ist der Körper und der, kann man sagen, nimmt den diesseitigen Teil ein des Scheols. Ich war im Tod sind wir zweigeteilt. Und zwar im Diesseits und im Jenseits, weil wir gespalten werden. Der Körper ist im Diesseits, im Grab, im Sheol. Und die Seele und der Geist im Jenseits. Für den Gläubigen eben das Paradies. Und das wird auch Sheol genannt im Alten Testament. Und da muss man sehr gut aufpassen von Stelle zu Stelle. Da gibt es Leute, die sagen, ja, nach dem Tod, da gibt es einen Seelenschlaf, da gibt es keine bewusste Existenz. Ja, dann geht es um das Grab. Dort ist wirklich, sieht es aus, wie alles ist aus. Aber die Seele und der Geist, die sind bei vollem Bewusstsein, aber im Jenseits. Ja. Ist das so weit klar, oder?
Nur keine Frage, wissenschaftlich.
Ja. Wissenschaftlich könnte man es begründen, dass Seele und Geist getrennt ist. Nun, wenn du eben hörst, was die Säkularen sagen, die Spezialisten sind für Gehirn und so weiter, die sagen, der Mensch ist, was er ist. Ja? So hat das schon Feuerbach gesagt. Der Mensch ist, was er ist. Was essen wir? Materie. Also, und das nehmen wir auf und es ist Teil von uns. Und Feuerbach, dieser Atheist, oder dieser Vater des modernen Atheismus, wollte damit sagen, der Mensch ist einfach eben Materie. Nicht mehr als das, was er eben ist. Und das hat dann eben die Wissenschaft ganz stark geprägt. Und darum auch heute in der modernen Neurologie, die meisten, die Atheisten sind, die würden sagen, Seele, Geist. Das ist einfach der, kann man sagen, der Ausfluss aus den Funktionen des Körpers. Aber letztlich ist der Mensch schon nur Chemie. Aber eben so hohe Chemie, dass diese Abläufe letztlich etwas hervorbringen, dass eben das man dann als Geist bezeichnet. Aber das ist nicht etwas anderes als der Körper und das Materielle und seine Funktion. Aber das ist noch längst nicht die Ansicht von allen. Zum Beispiel Wilder Penfield, vor Jahrzehnten war das der große Mann in der Neurologie. Das war ja der Erste, der in Serie am offenen Gehirn operiert hat. Weil das Gehirn ist ja gefühlslos. Und das funktioniert das. Also man muss schon zuerst anästhesieren, um die Schädeldecke abzunehmen. Aber dann hat er am offenen Gehirn operiert und das war sehr wichtig, damit er eben genau kontrollieren kann, wenn er am falschen Ort schneidet. Und dann plötzlich, wenn der Patient aufwacht, ist er einseitig gelähmt. Das ist ja nicht sehr schön. Und darum hat er eben ganz genau versucht zu testen, wo ist bei meinem Patienten was angesiedelt. Und dann hat er zum Beispiel mit einer Elektrode stimuliert und dann plötzlich macht der Patient so. Wieso haben Sie jetzt den Finger gehoben? Das haben nicht ich gemacht, das haben Sie gemacht. Und dann konnte er auch das Sehen beeinflussen und plötzlich der Patient sagt, jetzt wird alles ganz groß und jetzt wird wieder klein, aber er wusste, dass es nicht echt ist. Und so hat er begonnen, eine riesige Landkarte des Gehirns zu schreiben. Und während der Operation musste dann die Sekretärin das genau aufschreiben, was er da gesagt hat. Und er hat zum ersten Mal eine solche detaillierte Landkarte gebaut. Darum, das war ein echter Pionier. Und dieser Wilder Penfield hat ja das Buch geschrieben, The Mystery of the Mind. Und er sagt, man kann alles lokalisieren. Wo ist eben die Bewegung der Finger, des Fußes? Alles konnte er in Bewegung setzen. Und auch Sprachzentrum aktivieren. Zum Beispiel hat er den Leuten einen Schmetterling gezeigt. Während der Operation am Bildschirm. Und dann hat er das Sprachzentrum gelähmt mit der Elektrode. Dann sagt er, was sehen Sie? Er sagt nichts. Er kann nicht reden. Dann lässt er wieder los. Ja, was haben Sie gesehen? Ich wollte Schmetterling sagen, aber das Wort kam nicht. Und dann habe ich ein anderes Wort gesucht, Motte. Aber ich habe es auch nicht gefunden. Ja? Und so hat er also gezeigt, wie alles lokalisiert ist, aber man kann das Ich nirgends lokalisieren. Man kann irgendeine Stelle da anregen und dann will man plötzlich. Ja? Das Ich ist nicht lokalisiert. Und er sagte, es ist etwas da. was mit der Materie des Gehirns denkt. Und zwar ebenso wie jemand, der am Computer ist. Der Computer kann schneller rechnen als wir, ja? Aber es braucht eben uns am Computer, damit man das Richtige rechnet. Ja? Und so hat er das sehr eindrücklich gezeigt. Damals war ja auch Sir John Eccles weltberühmt als einer der ganz großen Neurologen. Und auch der kam zur Überzeugung, nein, das Gehirn ist nicht die Person. Da ist noch etwas weiter dabei. Allerdings, die Kritiker haben damals gesagt, ja, das ist nicht schlüssig. Denn Wilder Penfield konnte ja vor allem die höheren Regionen des Gehirns, die zugänglichen Regionen, konnte er stimulieren. Aber er konnte ja nicht in die Tiefe des Gehirns gehen. Und dort würde man vielleicht das Ich eben schon finden. Er war ja ein großer Spezialist für Epilepsie. Und bei Epilepsie gibt es dann eben diese Explosionen im Gehirn, die gehen aber in ganz tiefe Schichten des Gehirns hinein. Und von daher konnte er eben auch Ableitungen machen und sagte, nein, das gibt es nicht. Aber Wilder Penfield ist schon längst veraltet, nicht wahr? Das war noch ein Pionier. Aber heute geht man in viel tiefe Regionen hinein. Und baut ja auch solche, zur Behandlung von gewissen Krankheiten, auch solche, eben solche Anreger hinein, und zwar in tiefe Regionen. Und auch heute muss man sagen, nie hat man eine solche Region gefunden. Also von daher haben wir ganz starke Argumente, die man eben Nichtchristen vorzeigen kann, die zeigen, nein, das hat wirklich Hand und Fuß, dass wir aufgrund der Bibel wissen, dass eben der Mensch eine Dreieinheit ist von Körper, aber eben auch Seele und Geist. Wobei dann Seele bedeutet das Ich, die Person, und Geist ist dann eben diese Fähigkeit des höheren Erkennens, in einer höheren Stufe, als was eben bei Tieren möglich ist. Ja, noch etwas?
Hat dann der Mann überlebt?
Wie?
Hat er die Operation überlebt?
Ah, der hat ja über 1000 solche Operationen damals gemacht, weil der Penfield am offenen Gehirn. Und das war der führende Mann. Und von ihm haben dann die Leute gelernt. Ja? Damals ein guter Bekannter unserer Familie, der Dr. Richter, das war einer der großen Neurologen in der Schweiz, das war natürlich sein großes Vorbild. Und darum, an Wilder Penfield haben sich die Leute damals orientiert. Aber heute, ich habe das gemerkt, wenn ich mit Neurologen, die eben jünger sind als ich, spreche, die wissen zum Teil nicht mal mehr von Wilder Penfield. Ja, weil man eben nicht Geschichte studiert, wenn man Neurologie studiert. Aber das ist schon interessant, wenn man das sieht, was da geschichtlich eben gegangen ist. Ja, noch etwas? Ja, wir wollen noch weiterkommen. Wir haben also gesehen, der Teufel wird 1000 Jahre im Abyssos sein, gefangen, und erst danach wird er wieder gelöst werden. Übrigens nebenbei gesagt, das ist sehr wichtig, dass man das beachtet. Es gibt ja viele Christen, die sagen, heute sei schon das tausendjährige Friedensreich. Ja, dann wäre der Teufel gebunden im Abyssos und kann nicht mehr verführen. Aber wir erleben eine Welt, wo der Teufel los ist. Im wirklichen Sinn des Wortes. Das ist völlig abstrus, so etwas zu behaupten. Das tausendjährige Reich ist zukünftig. Ja? Es gibt überall Krieg, genau. Und während des tausendjährigen Reiches wird es dann eben keinen Krieg mehr geben, weil der Teufel gebunden ist. Ja, Jerry?
Darum sagt er ja in Lukas 8, Vers 31, ob sie schon jetzt in den Abyssos müssen, die Dämonen.
Ja, genau. Wir haben das ja vor einiger Zeit angeschaut, in Lukas 8, dieser Besessene von von Gadara. Und die Dämonen, die hatten Angst, als müssten sie schon jetzt in den Abgrund hinabfahren. Und zwar liest du, oder liest jemand vor, 8, Vers 31. 30 und 31.
Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren.
Ja, und zwar Abgrund ist hier wieder Abyssos. Also diese gefallenen Engel, die wussten, die Zeit kommt, wo sie in den Abgrund gehen müssen. Und jetzt hatten sie Angst und bitten darum den Sohn Gottes, dass er ihnen nicht gebietet, jetzt schon in diesen Abgrund gehen zu müssen. Übrigens, in der Parallelstelle in Matthäus 8 kommt noch ein weiteres Detail dazu. Und zwar wird dort gesagt, dass die Angst haben, dass sie vor der Zeit schon dorthin gehen müssen. Also die wissen genau, wie Gottes Fahrplan aussieht in der Prophetie. Und da können wir kurz lesen, Matthäus 8. Das ist die parallele Stelle mit der Geschichte von dem Gadarener. Und liest jemand Vers 29.
Und siehe, sie schrien und sprachen: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen?
Ja, vor der Zeit zu quälen, das bedeutet, und sie dann in den Abyssos, in diesen Ort der Qual zu werfen. Und wieso wussten die das? Ja, das war ja in der Bibel. Ja, du sagst. Das war in der Bibel geoffenbart. Und die Dämonen kennen die Bibel, der Teufel auch. In der Versuchungsgeschichte zitiert er ja sogar aus der Bibel. Und zwar in Jesaja 24, dieses Kapitel hat man schon genannt, die kleine Apokalypse. Weil hier eigentlich die Themen der Offenbarung in einem Kapitel ganz knapp zusammengeführt werden. Und da wird die kommende große Drangsal beschrieben. Und dann liest jemand ab Vers 21.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr das Heer der Höhe in der Höhe heimsuchen und die Könige der Erde auf Erden. Und sie werden eingesperrt, wie man Gefangene in die Grube einsperrt, und im Kerker werden sie eingeschlossen. Aber nach vielen Jahren werden sie heimgesucht werden. Da wird der Mond erröten und die Sonne schamrot werden. Denn der Herr der Herrscharen herrscht dann als König auf dem Berg Zion und in Jerusalem, und vor seinen Ältesten ist Herrlichkeit.
Jetzt sieht man in Vers 23, das beschreibt das tausendjährige Friedensreich. Wenn der Jesus, der Herr der Herrscharen, König sein wird auf dem Berg Zion in Jerusalem. Auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und jetzt heißt es dort in Vers 21, eben an jedem Tag, zu jedem Zeitpunkt, wird der Herr die Heerschar der Höhe in der Höhe, das sind die Engel, und die Könige der Erde auf der Erde, das sind die Menschen, die werden heimgesucht werden und in die Grube eingesperrt, in den Kerker. Die kommen an den gleichen Ort. Eben für die Engel wird dann im Neuen Testament das genannt Abyssos. Und für die verlorenen Menschen wird das genannt Hades. Dort sind sie im Gefängnis. Der gleiche Ausdruck gewissermaßen, wie Petrus ihn verwendet in 1. Petrus 3, da wird von dem Gefängnis gesprochen. Und dann heißt es wörtlich, und nach vielen Tagen werden sie heimgesucht werden. Diese vielen Tage sind 1000 Jahre. Ja. Das tausendjährige Reich wird hier angedeutet, dass das eben ein Ende haben wird, diese messianische Herrschaft auf Erden. Ja, Elia?
Wo ist der Aufenthaltsort vom Teufel Jesus? Der ist an Raum und Zeit gebunden.
Der Teufel ist an Raum und Zeit gebunden. In Hiob 1, auf die Frage, woher kommst du, sagt er, vom Umherreisen auf der Erde. Und er wird in Epheser 2 genannt, der Fürst der Gewalt der Luft. Also im Luftraum ist er weltweit unterwegs und hat eben, wie Offenbarung 12 zeigt und auch Hiob 1 und 2, hat Zugang dazwischen in den Himmel, um dort die Gläubigen anzuklagen. Aber eben, wir waren dran zu sehen, seinen Abgang in Raten. Er wird dann nach dem Tausendjährigen Reich nochmals kurz freigelassen werden, um dann schließlich wohin zu kommen?
In die Hölle.
Ja, in die Hölle. Liest jemand da noch Kapitel Offenbarung 20, Vers 10?
Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Jawohl, der Teufel selber wird in die Hölle geworfen. Ich war die Vorstellung von Menschen, der Teufel würde die Verlorenen in der Hölle quälen. Das hat überhaupt keine biblische Grundlage, sondern er selber kommt unter das ewige Gericht Gottes im Feuersee. Also, erste Rate in seinem Abgang, Sturz vom Himmel, Jesaja 14. Und dann am Kreuz wird er besiegt durch den Herrn Jesus, als er quasi der Schlange den Kopf zertrat, nach 1. Mose 3, Vers 15. Und dort war ja vorausgesagt, dass ein Nachkomme von Eva kommen wird und er wird der Schlange den Kopf zertreten und dabei einen Biss in die Ferse bekommen, also eine Todeswunde erleiden. Der Herr Jesus starb und durch seinen Tod hat er den Teufel zunichte gemacht. Dann nächste Phase wird sein, er wird herabstürzen vom Himmel und der Herr Jesus sagt, ich sah den Satan vom Himmel herabfallen. Und die nächste Phase wird dann sein, er wird in den Abyssos geworfen und schließlich in den Feuersee, in die Hölle. Jemand wollte noch was fragen, habe ich gesehen. Ja, dann gehen wir zurück zu Lukas. Das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Und der Jesus sagt dann in Lukas 10, Vers 20, sie sollen sich nicht darüber freuen, dass die Geister ihnen untertan sind, sondern was soll ihre große Freude sein?
Dass ihre Namen im Himmel angeschrieben sind.
Ja, genau. Und zwar, wo sind sie angeschrieben im Himmel?
Im Buch des Lebens.
Und das Interessante ist, wenn man das Buch des Lebens studiert, alle Stellen und auch Hinweise im Alten und im Neuen Testament, dann ergibt sich folgendes Bild. Ich habe das ganz ausführlich einmal behandelt in einem Vortrag mit Skript. Das kann man auch auf YouTube nachhören und das Skript downloaden. Also alle Stellen, aber ganz kurz zusammengefasst, ist folgendes. Gott führt dieses Buch ab Erschaffung der Welt. Und er hat alle Menschen eingeschrieben. Nicht nur Adam und Eva am sechsten Schöpfungstag, sondern alle Menschen, die auch noch geboren werden sollen, beziehungsweise entstehen würden im Mutterleib. Und zwar zeigt das, dass Gott das Leben will für jeden. Und darum findet man eben Stellen in der Bibel, wo von Ungläubigen gesagt wird, dass sie im Buch des Lebens sind, aber sie sollen ausgelöscht werden. Also das zeigt, Gott hat jeden eingeschrieben, aber es ist möglich, dass man ausgelöscht wird. Und zwar so, wenn der Mensch sich während seiner Gnadenzeit auf Erden nicht bekehrt, dann löscht Gott ihn aus. Und die Gnadenzeit ist spätestens zu Ende beim Tod, beim natürlichen Tod. Und dann gibt es keine Chance mehr. Man kann nur Vergebung bekommen auf Erden. Darum sagt auch der Herr Jesus in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben.
Kurz noch etwas. Die Jesus gehört haben, sich nicht während der jetzigen Gnadenzeit bekehren, werden die dann gerade nach der Entrückung gestrichen, auch erst beim Tod. Ist das?
Also, du meinst Menschen, die sich bei der Entrückung
die das Evangelium gehört haben, aber sich bis zur Entrückung
nicht bekehren. Ja, also es ist so, nach 2. Thessalonicher 2, ich habe die Frage verstanden, nach 2. Thessalonicher 2 wird ja Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns senden, denen, die das Evangelium abgelehnt haben, damit sie der Lüge glauben, der Verführung des Antichristen. Dann werden sie gelöscht. Dort für diese Menschen wird das der Moment sein, wo ihre Gnadenzeit noch zu Lebzeiten abläuft. Genau. Und dann einmal vor dem großen weißen Thron wird Gott das Buch des Lebens benutzen, um zu zeigen den verlorenen Menschen, seht ihr, euer Name ist nicht drin. Aber euer Name stand drin. Es liegt nicht an mir, sondern ihr habt nicht gewollt. Und dann sagt Offenbarung 20 am Schluss, wer nicht gefunden wird im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn das ist ein grundsätzlicher Irrtum im Calvinismus, wo gesagt wird, dass Gott keine Retterliebe habe für alle Menschen, sondern nur für eine ganz bestimmte Gruppe, die er festgelegt hat, dass die gerettet werden sollen. Aber für die anderen hat Gott keine Retterliebe. Das ist im Widerspruch zu Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Solche sagen dann, ja, es gibt schon, Gott liebt die auch, aber es ist so eine allgemeine Menschenliebe. So lehrt das John MacArthur. Er sagt, Gott hat keine Retterliebe für alle Menschen, aber eine allgemeine Menschenliebe. Das ist eine Konstruktion. Bitte. Und Johannes 3, Vers 16 sagt, Gott hat die Welt geliebt und seinen einzigen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also, und gerade das Thema des Buches des Lebens macht das klar. Gott hat alle eingeschrieben, auch die, die verloren gehen. Er wollte sie. Aber wenn sie verloren gehen, wird Gott einmal sagen, ihr habt nicht gewollt, wie das der Herr Jesus in Matthäus 23 sagt. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist auch ganz wesentlich für die Evangelisation. Wenn wir das nicht so glauben würden, dass Gott jeden Menschen liebt, dann können wir nicht ehrlich irgendjemandem, dem wir begegnen, ihm sagen, Gott liebt dich und er möchte dich erretten, aber du musst dich entscheiden, du musst umkehren. Da müsste man immer denken, ja gut, vielleicht ist der... Und gerade vor kurzem habe ich sehr konkret gehört von einem Fall, da gibt jemand aus der Verwandtschaft eine Person auf und denkt, ja, wahrscheinlich ist die sowieso nicht auserwählt. Und das ist natürlich fatal, das ist nicht einfach nur Theorie da oben. Das sind Dinge, die prägen unsere ganze Haltung auch gegenüber den Menschen und auch, es ist ganz wichtig, auch in unserem Eifer fürs Evangelium. Also dieser Eifer könnte, ich sage nicht, dass es bei allen so ist, aber könnte dadurch eben erkalten. Und darum ist es sehr wichtig, das zu verstehen. Und nun, der Herr Jesus sagt, freut euch vielmehr, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Die an den Herrn Jesus glauben, die dürfen wissen, mein Name steht im Himmel. Und er wird nie ausgelöscht werden. Und das ist ein Grund zur Freude. Aber der Herr sagt, freut euch nicht da, dass ihr da solche Macht habt. Es geht nicht darum, dass wir uns freuen. Wir haben Power. Ja? Merkt man, worauf ich anspiele. Der ganze Power Evangelism, das ist genau das Gegenteil von der Lehre des Herrn. Der Herr sagt, und die hatten wirklich Gewalt über die Dämonen. Ja? Aber der Herr sagt, ja, jetzt... ruhig. Sie hatten so Freude an dieser Gewalt. Er sagt, was wichtig ist, freut euch, dass ihr im Himmel angeschrieben seid. Interessant, hier der Gegensatzfall vom Himmel, hier beim Herrn Jesus die Himmelfahrt. Und in diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie die Jünger zornig waren. Jakobus und Johannes, die haben gesagt, Herr, sollen wir Feuer vom Himmel herabholen, um diese Samariter zu vernichten? Und da kommen die Jünger zurück, voll Freude, dass ihnen die Dämonen untertan sind. Und der Herr sagt, ja, Freude sollt ihr haben, nicht diesen Zorn. Freude, aber freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Gut, gehen wir zum nächsten Abschnitt. Das ist ein ganz eindrücklicher Abschnitt, der uns ins Herz des Herrn Jesus hineinblicken lässt. Lies du nochmals, Sascha, Vers 21 und 22.
Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand, als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbaren will.
Danke. Also, das ist ja ganz selten in den Evangelien, dass wir sehen, was der Herr Jesus innerlich empfindet. Die Evangelien beschreiben sein Leben hauptsächlich von außen. Aber hier wird uns ein Blick ins Herz hineingegeben und wird uns gezeigt, wie der Herr Jesus in diesem, zu diesem Zeitpunkt eine ganz besondere innere Freude erlebte. Und er freut sich darüber, dass eben der Vater die wahre Erkenntnis den Unmündigen gibt. Und den Weisen und Verständigen hat er es verborgen. Nicht wahr? Damit sagt er, Unmündige können die Wahrheit erkennen. Und was bedeutet das, unmündig sein?
Abhängig sein.
Abhängig sein, denn Unmündige sind ja abhängig von ihren Eltern. Also Menschen, die ganz bewusst ihre Abhängigkeit von Gott sehen. Genau, weiter.
Einfältig sein.
Einfältig, eben wirklich ein Vertrauen haben auf das Wort Gottes. Und das ist überhaupt ein Schlüssel für Erkenntnis. Wenn man ein tiefes Vertrauen hat, dass jedes Wort in der Bibel, im Kontext natürlich, nicht in der Übersetzung, im Kontext inspiriert ist und Gottes Wort ist und eine Bedeutung hat, dann geht man ganz anders an die Bibel heran und dann öffnet Gott uns auch Schritt für Schritt das Verständnis. Und anderen Menschen, die auf ihre eigene Weisheit vertrauen, denen ist es verschlossen. Ja?
Der Herr sagt ja, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel eingehen.
Ja, genau, das bestätigt, ist genau auf dieser Linie. Der Herr sagt also, die Jünger müssen sein wie die Kinder und das ist die Grundlage, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Nicht gelernt hat, ja. Es ist so, dass natürlich das, was ein Kind in der frühen Zeit seiner Entwicklung durchmacht, ist schon entscheidend, ob man, wie man eben ein Grundvertrauen hat oder nicht. Das kann man auch biblisch begründen. Zum Beispiel für die Wichtigkeit des Stillens. Um junge Mütter zu ermutigen, die sollen wirklich sich Mühe geben, dass es möglichst geht, auch wenn es am Anfang Schwierigkeiten macht. Da verweise ich gerne, in einem solchen Zusammenhang würde ich gerne verweisen auf Psalm 22. Dieser Kreuzespsalm, wo der Herr Jesus sagt in den Versen 10 und 11, Sascha, liest du?
Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen, vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott.
Ja, also hier spricht der Messias. Und der Jesus sagt also, auf dich bin ich geworfen, von Mutterschoß an. Von meiner, und im Vers davor, der mich vertrauen ließ, an meiner Mutter brüsten oder Vertrauen fassen ließ. Also das Stillen der Kinder hat einen Einfluss und stärkt eben diese Fähigkeit zu vertrauen. Aber jetzt gibt es natürlich viele, die könnten sagen, das ist die Frage von Carmine, das habe ich alles nicht erlebt und ich habe auch sehr wenig Mutterliebe bekommen und auch keine Vaterliebe und ich, was ist dann? Aber selbst dann gibt es eine Lösung. Und das kommt eigentlich dann im nächsten Abschnitt mit dem Gleichnis vom Samariter. Da haben wir auch einen Menschen, der ist wirklich so bemitleidenswert, halb totgeschlagen von Räubern. Aber dann wird er in die Herberge gebracht und gesund gepflegt. Und wir werden dann gleich sehen, dass die Herberge ein Bild der Gemeinde ist, wo Menschen, die in dieser Welt halb totgeschlagen worden sind von Satan, dem Menschenmörder, von Anfang an, wie in Johannes 8,44 genannt wird, dass eben solche Menschen in der Gemeinde gesund gepflegt werden können. Und solche, man kann eben sagen, Defizite, ja, die können ausgeglichen und repariert und eben verbunden werden, so wie wir sehen werden, wie der Samariter, und werden sehen, das ist ein Bild des Herrn Jesus, den halbtotgeschlagenen gepflegt hat. Ja, also noch ist zu diesem Abschnitt vorher. Der Herr Jesus sagt dann in dieser inneren Freude, ja, Vater. Das lohnt sich, das anzustreichen. Denn das ist eigentlich die richtige Haltung in allem. Eigentlich ist ja die Situation sehr tragisch. Der Herr Jesus sieht, wie Menschen sich verschließen. Und ihr Intellekt wird ihnen ein Hindernis, die Wahrheit zu erkennen. Und dann sieht er andererseits solche, die eben mit einem schlichten, offenen Herzen kommen und die können ihn erkennen. Aber es ist doch tragisch, denn er möchte ja, dass alle gerettet werden. Und trotzdem sagt der Herr Jesus, ja, Vater. Denn so war es wohlgefällig vor dir. Es gibt nur den Weg der Umkehr, der zur Erkenntnis Gottes führt. Einen anderen Weg gibt es nicht. Und der Herr Jesus sagt, ja, Vater. Aber wir können das natürlich übertragen auf andere Situationen, wo wir Schwierigkeiten erleben. Und wenn wir das einfach aus der Hand Gottes akzeptieren, wird es einfacher, als wenn man innerlich rebelliert und aufbegehrt. Ja, Vater. Und das zeigt uns eben die innere Haltung des Herrn Jesus, und die ist unser vollkommenes Vorbild. Und dann spricht der Herr Jesus eben davon, wie der Vater eben erkannt werden kann, weil der Sohn ihn offenbar macht. Aber eben diesen Unmündigen. Übrigens, Paulus war ein sehr gebildeter Mann und Apollos auch. Aber die mussten von diesem eingebildeten Intellektualismus runterkommen auf den Boden, und dann werden sie auch Unmündige. Also das Wort Gottes ist nie gegen die Intellektuellen, sondern gegen das Problem, wenn Intellektualismus, das ist nicht das gleiche wie intellektuell sein, Intellektualismus, eben das Problem ist, dass man sich nicht unter Gottes Wort stellt. Das verurteilt die Bibel. Und dann sagt der Herr Jesus eben gewandt an seine Jünger, lies noch Vers 23.
Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört.
Ja, also die Jünger, die haben erkannt, dass der Herr Jesus der Messias ist, und der Herr sagt, ihr seid überglücklich, dass ihr diese Erfüllung miterleben dürft. So viele Propheten im Alten Testament, die haben vom Messias gesprochen, aber die haben nie etwas davon gesehen. Und jetzt dieses Vorrecht, dass sie in dieser Zeit leben durften, um diese Erfüllung zu erleben. Darum sagt er glückselig. Und wir können das natürlich auch übertragen auf unsere Zeit. Nicht wahr? Dass wir in dieser Epoche leben dürfen, wo so viele Prophezeiungen in Verbindung mit Israel und der Sammlung der Juden aus aller Welt und der Staatsgründung Israels vor 70 Jahren, dass wir das alles miterleben und mit eigenen Augen sehen dürfen, wie sich die Bibel erfüllt hat. Das ist sensationell. Wenn man denkt, die Gläubigen in der Reformation, die wussten einfach, was da in der Bibel steht, aber die konnten nichts von dem sehen, was wir heute sehen dürfen. Und das ist schon eine Sensation. Und so könnte man dieses Wort auch auf uns übertragen. Glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Eben andere hätten das begehrt, zu sehen, und haben es nicht gesehen. Ja, und sehen wir, hier in diesem Abschnitt geht es um die wahre Erkenntnis. Und dieser Abschnitt ist parallel zu diesem zweiten Abschnitt, den wir letztes Mal betrachtet haben, wo drei Menschen vor die Entscheidung gestellt wurden, Nachfolger des Herrn Jesus zu werden. Aber sie haben andere Dinge wichtiger angesehen als die Nachfolge. Also hier geht es um wahre Nachfolge, hier um wahre Erkenntnis. Und interessant, da sagt der Herr Jesus einem dieser Pseudo-Jünger, der Sohn des Menschen, Füchse haben Höhlen und Vögel des Himmels haben Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er hatte kein Haus, das er sagen, von dem er sagen konnte, das ist mein Haus, da wohne ich, da bin ich daheim. Und da hat er also ausgedrückt, dass er keinen Platz in der Welt hat. Aber sehen wir, in diesem Abschnitt sagt er, dass ihm die ganze Welt gehört. Und zwar, Vers 22, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Die ganze Erde gehört ihm, das ganze Universum gehört ihm. Er ist der Besitzer der Welt, aber er hatte keinen Platz in der Welt. Und da haben wir etwas gelernt über falsche Sicht. Beim letzten dieser drei Pseudo-Jünger sagte Herr Jesus, niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Dieser Blick zurück, das geht nicht. Aber hier geht es um die richtige Sicht, die die Jünger haben, und sie sehen die Erfüllung des prophetischen Wortes. Und jetzt eine praktische Schlussfolgerung aus diesen Betrachtungen über Harmonie im Text. Wahre Nachfolge, parallel wahre Erkenntnis. Wahre Erkenntnis kriegt man nur durch eine treue Jüngerschaft. Das ist nicht einfach etwas Intellektuelles. Und das kann man nicht lernen und aus Büchern herausholen. Das geht nicht. Das ist etwas anderes und das ist unzertrennlich miteinander verbunden. Und wer in der Nachfolge nicht treu ist, kommt auch nicht bekommt die Erkenntnis nicht.
Ja. In Vers 62 im Kapitel 9.
Ja.
Der letzte Vers. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Was ist doch gemeint? In Sicht auf der Lösung oder in Sicht auf den Dienst?
Im Blick auf den Dienst, denn es geht ja in diesen drei Beispielen von Pseudo-Jüngern darum, die sagen, ich möchte ihr nachfolgen, aber ich möchte zuerst das und das. Und da sagt der Herr, das ist nicht brauchbar. Eben in der Nachfolge und damit im Dienst. Genau. Ja, und dann kommt noch der letzte Abschnitt. Und zwar kommt ein Gesetzgelehrter zum Herrn. Das ist nicht ein Schriftgelehrter. Oder nicht nur ein Schriftgelehrter. Das ist ein anderer Ausdruck, ein Nomikos. Das ist ein Spezialist für Halacha. Das ist also ein ganz besonderer Rabbi, der nicht nur einfach so viele Auslegungen macht, sondern das ist einer, der sich ganz genau beschäftigt mit den Fragen, wie muss man die Gesetze im praktischen Leben anwenden. Ich war im Talmud gibt es zwei Schichten. Haggadah, das ist Erzählung. Und da können die Rabbiner fantasieren und Dinge erzählen. Im Judentum ist da alles erlaubt. Aber dann gibt es Halacha, dort hat Fantasie gar nichts zu suchen. Da geht es darum, wie muss man die Gebote auslegen, um für das praktische Leben anzuwenden. Und das wird man dann verbindlich machen für alle. Und dieser Mann war also ein Spezialist für Halacha. Und er kommt und sagt dem Herrn Jesus, Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? Und der Herr Jesus sagt, dann musst du das tun, was das Gesetz sagt. Denn in 3. Mose 18, Vers 5 heißt es, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Das war die Verheißung. Wer das Gesetz einhalten kann, der lebt ewig, fortdauernd. Aber das Gesetz hat Gott gegeben als ein Spiegel, um zu zeigen, dass kein Mensch das kann. Alle haben gesündigt und dann gilt eben, der Tod ist der Sünde Sold. Römer 6, Vers 23. Und dann sagte der Herr Jesus, das Gesetz zusammenfassend, Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Und der Mann merkt, jetzt ist er an der Grenze angekommen, möchte sich selbst rechtfertigen und sagt, ja, aber wie muss man das auslegen? Wer ist mein Nächster? Das ist ja ein Trick. Wenn man irgendetwas in der Bibel nicht tun möchte, dann muss man einfach sagen, ja, wie soll man das auslegen? Ist ja die Frage, wie man das auslegt. Und überhaupt, es gibt ja so viele Ansichten da. Und dann macht man es gar nicht. Ja, das ist der Trick. Und der Trick ist uralt. Der Jesus sagt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber wie muss man das auslegen? Wer ist mein Nächster? Und dann kommt dieses Gleichnis. Ein Mann geht von Jerusalem nach Jericho hinab, wird von Räubern halb totgeschlagen, Priester und Levit helfen ihm nicht, und dann kommt ein Samariter, der auf der Reise war, und rettet ihn und sorgt für ihn. Und dann in Vers 36 sagt der Herr Jesus, wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sagt, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Das war ja die Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster, wollte der Nomikos wissen. Und jetzt weiß er, wer ist sein Nächster? Der Samariter. Und wer ist er? Der halbtot da lag, halbtot geschlagen da lag. Da macht der Herr Jesus ihm auf ganz feine Art klar, du bist dieser Mensch, der von sich aus gar nichts kann. So wie ein Halbtoter, der macht gar nichts mehr. Also unwahrscheinlich fein. Er sagt ihm nicht, du bist unfähig, du kannst das gar nicht und das kann sowieso niemand. Nein, er sagt ihm, wer sein Nächster ist. Und nun ist es ja so, der Priester kommt, hilft nicht. Der Levit kommt, hilft nicht. Ja, der Priester und der Levit, sie stellen da das Gesetz. Denn das ist ein Teil der Tora, all die Einrichtungen mit dem Priesterdienst. Und die helfen nicht. Und so macht der Herr Jesus in diesem Gleichnis klar, durch das Gesetz kann niemand gerettet werden. Eben klar, Gott gesagt, wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Aber das kann ja niemand. Es ist genauso, wie wenn der Priester vorbeigeht, der Levit vorbeigeht. Da kannst du keine Hilfe erfahren. Aber dann der Samariter. Und ist ja interessant, es heißt in Vers 31, von ungefähr. Und man kann auch übersetzen, zufällig, aber ging ein gewisser Priester jeden Weg hinab. Da ist er zufällig unterwegs. Aber vom Samariter heißt es, der auf der Reise war. Und wir haben gesehen, im Lukas-Evangelium geht es ganz besonders um den Herrn Jesus, der vom Himmel kam in diese Welt und jetzt sein Angesicht festgestellt hat, nach Jerusalem zu gehen und dann in die Herrlichkeit. Er ist auf der Reise. Aber warum Samariter? In Johannes 8. Du weißt gerade was? Ich wollte, ja, also, hilf mir, Johannes 8, Vers... Ja, die Feinde des Herrn lästern den Herrn Jesus und benutzen das Wort Samariter als Schimpfwort. In Johannes 8, Vers 48 sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast. Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehrt mich. Und jetzt der Herr Jesus vergleicht sich da als Samariter. Aber das hat natürlich noch ein Wortspiel dabei. Das Wort Samariter, übersetzt auf Deutsch, heißt Beobachter. Das kommt von der Wurzel, die bedeutet beobachten, einhalten. Das typische Wort, eines der typischen Worte im 5. Buch Mose, ist gerade dieses Wort einhalten. Shamar, und von da kommt dann das Wort Shomron für Samarien. Das Shamar heißt beobachten, einhalten. Das typische Wort, der 50 Mal im 5. Buch Mose, das Wort einhalten. Und der Herr Jesus ist ja der allein sagen konnte, dass er das ganze Gesetz eingehalten hat. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, Matthäus 5, Vers 17, sondern es zu erfüllen, das heißt in seiner ganzen Fülle darzustellen in seinem Leben. Er ist der vollkommene Samariter auf der Reise und dann kommt er, sieht ihn und wurde innerlich bewegt. Und jetzt lohnt es sich, dem Ausdruck nachzugehen. Man findet ihn 11 Mal in den Evangelien. Innerlich bewegt, innerlich bewegt. Immer wieder wird das vom Herrn Jesus gesagt. Im Lukas-Evangelium, in Kapitel 7, Vers 13. Innerlich bewegt. Also, wenn man diesen Ausdruck liest, innerlich bewegt, muss man sofort auf den Gedanken kommen, jetzt ist vom Herrn Jesus die Rede. Das weiß man ja schon aus Kapitel 7, Vers 13. Dort war er innerlich bewegt. Und dann verbindet er die Wunde, gießt Öl drauf, ein Bild des Heiligen Geistes in der Bibel, Wein darauf, ein Bild des Blutes des Herrn Jesus. Und dann setzt er ihn auf sein eigenes Tier, bringt ihn in die Herberge, eben ein Bild der Gemeinde, wo Menschen, die in dieser Welt von Satan, dem Menschenmörder von Anfang, Johannes 8, Vers 44, halb totgeschlagen worden sind, da werden sie gesund gepflegt. Und dann heißt es aber in Vers 35, am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Er gibt die Gabe, damit der Verletzte gesund gepflegt werden kann. Und so lesen wir in Epheser 4, dass der Herr Jesus in den Himmel gegangen ist und er hat der Gemeinde Gaben gegeben, um die Gläubigen eben zu pflegen, weiterzubringen im Glauben. Und dann sagt er weiter, und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Ich komme bald und mein Lohn mit mir. Offenbarung 22, Vers 12. Also wunderbare Darstellung des Evangeliums. Und man bedenke, der Mensch, Vers 30, geht ja von Jerusalem aus, das bedeutet Stadt des Friedens, die Stadt Gottes. Und er geht weg nach Jericho. Und Jericho ist die Stadt des Fluches, nach Josua 6. Josua hat die Stadt verflucht. Und das ist heute die tiefste Stadt der Welt. Minus 200 Meter. Ja, das Tote Meer 400 und dann Jericho ein bisschen mehr als minus 200. Jericho liegt ein bisschen höher als das Tote Meer. Aber wirklich die Stadt des Fluches. Und so ist das eigentlich der Weg des Menschen von Gott weg durch den Sündenfall. Und er kam unter den Fluch, unter die Herrschaft von Satan, dem Menschenmörder von Anfang. Das Gesetz konnte ihn nicht retten, das nebenein kam. Und dann kommt eben der Herr Jesus, der Samariter, der auf der Reise war. Er ist die Lösung und die Gemeinde ist der Ort, wo man gesund gepflegt wird. Aber der Samariter sagt, der gute Samariter, ich komme zurück und werde dann den Rest bezahlen. Mein Lohn mit mir. Ja, wollen wir an dieser Stelle schließen.